Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann. Mit diesem Büchermarkt möchten wir heute an die Schriftstellerin und Illustratorin Judith Kerr erinnern. Judith Kerr ist am 22. Mai im Alter von 95 Jahren in Großbritannien verstorben. Sie wurde 1923 als Tochter des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerr und der Komponistin Julia Weismann in Berlin geboren. Alfred Kerr war erklärter Nazi-Gegner. Durch einen befreundeten Polizisten gewarnt, dass man seinen Pass einziehen wolle, floh er 1933 bei Nacht und Nebel über Prag in die Schweiz. Seine Familie Julia, Judith und der Sohn Michael folgten wenige Tage später, kurz vor der Machtergreifung Hitlers. Mit dieser Flucht begann ein anderes Leben, wie Judith Kerr sagte. Aber immer schaute sie zurück auf eine glückliche Kindheit in Berlin. Die Kerrs gingen von Zürich nach Küsnacht, lebten in Paris und später in London, wo sie den Krieg erlebten und schließlich zu britischen Staatsbürgern wurden. Judith Kerr hat diese Zeit in vielen Skizzen und Bildern festgehalten, studierte schließlich Malerei an der Central School of Arts and Crafts, verdiente eigenes Geld als Lehrerin und Textildesignerin und lernte schließlich durch einen großen Zufall ihren späteren Mann, den bekannten Drehbuchautor Tom Nigel Neal, in der Kantine der BBC kennen. Sie arbeitete als Lektorin und Drehbuchautorin, bis sie schwanger wurde. Matthew und besonders Tochter Tacy wollten immer wieder die Geschichte vom Tiger hören, der zum Tee kam. Und so entstand 1968 ihr erstes Bilderbuch, Ein Tiger kommt zum Tee. Es ist weit über 5 Millionen Mal verkauft. Es folgten weitere Bilderbücher. In Deutschland sind die Abenteuer des Kater Smog bekannt geworden. Aber Generationen von Kindern und Jugendlichen erinnern sich vor allem an den Roman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Der erste Teil einer Trilogie, ins Deutsche übersetzt von Annemarie Böll, gewann 1974 den Deutschen Jugendliteraturpreis und wurde zur Schullektüre. Die Geschichte des jüdischen Mädchens Anna, die mit ihrer Familie Deutschland verlassen muss und fast alles zurücklässt, auch das geliebte rosa Kaninchen. Im Jahr 2011 hatte ich die Ehre und das große Glück, Judith Kerr in ihrem Haus in einem Vorort Londons besuchen zu dürfen. Wir sprachen über ihre Emigrationsgeschichte, die sie in der Trilogie thematisierte, und ich habe sie gefragt, warum sie die Geschichte damals fiktionalisiert hat.
Ich wollte meinen Kindern darüber erzählen, wie das damals bei uns war. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das also in der ersten Person schreiben soll, dann müsste alles ganz wahr sein, genau. Denn sonst finde ich das schrecklich, wenn die Leute eine Autobiografie schreiben, die dann nicht ganz wahr ist. Und schließlich erinnert man sich nicht an alles und man erinnert sich auch manchmal an Dinge, die schrecklich langweilig sind. Und da dachte ich, ich schreibe einen Roman, bei dem alles Wichtige wahr ist. Also alles, wie die Menschen waren und wie man sich dabei fühlte, ist so wahr, wie ich es machen konnte.
Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit in Berlin, an Details?
Ich erinnere mich an ganz blöde Dinge, also das Weihnachten 1932 war wunderbar. Ich erinnere mich daran, dass mein Bruder und ich zum ersten Mal allein ins Kino gehen durften und dass wir dann einen Talkie gesehen haben. Das war Emil und die Detektive. Und das war ganz neu, es war ja alles still, also ohne Sprache. Und wir haben auch all unser Geld, unser Taschengeld zusammengestellt und wir hatten plötzlich einen overwhelming need, eine Kuckuhr, sagt man das?
Kuckucksuhr.
Ja, eine Kuckucksuhr zu kaufen. Wir fanden, man konnte nicht leben ohne so etwas und das war sehr aufregend. Von Nazis habe ich nichts gewusst.
Sie haben in einem Interview einmal gesagt, als ich 9 Jahre alt war, ist diese Welt verschwunden. Hatte das Schreiben auch therapeutischen Charakter?
Ich weiß nicht, ich brauchte keine Therapie. ich fand es großartig, von Berlin wegzugehen. Ich fand es viel interessanter. Ich sage das immer, ich muss das immer wieder sagen, aber als mein Vater und ich in Paris waren und mal aus dem Fenster schauten und da sah man die Dächer von Paris, habe ich gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein? Also später wurde es schlimm. Also später bin ich älter geworden, als ich in England war, wurde es viel schwerer für meine Eltern. Und ich war alt genug, das zu verstehen. Und therapeutisch war es ein bisschen, weil ich viel mehr über meine Eltern nachgedacht habe bei dem Schreiben. Und ihnen noch viel mehr dankbar war als vorher, weil ich mir das als Mutter zum ersten Mal vorgestellt habe, wie das ist, wenn man diese Dinge mit Kindern machen muss. Also ich dachte, wenn ich meine Kinder über die Grenze bringen müsste, wie hätte ich das gemacht? Wahrscheinlich weniger gut.
Gab es das zurückgelassene Kaninchen wirklich?
Das Kaninchen, das war, ja, das, ich weiß das noch ganz genau. Das habe ich geliebt. Das war ganz schäbig, glaube ich. Mein Bruder hat mal damit Fußball gespielt und da sind ihm die Augen ausgefallen. Und da hat Heimpi ihm neue Augen gestickt. Ich weiß ich noch genau, wie sie das gemacht hat und wie glücklich ich war darüber, dass sie das gut gemacht hat. Sonst wäre es blind gewesen.
Oder steht das rosa Kaninchen als Metapher für die zurückgelassene Welt?
Naja, also es ist natürlich, weil es war eben ein anderes Leben, nicht wahr? Mit dem Kaninchen.
Das Schlimmste für Ihren Vater war der Verlust der sprachlichen Heimat. Aber auch Ihr Bruder und Sie haben die Sprache verloren. Bei Ihren Romanfiguren Anna und Max klingt es immer so, als sei das Französischlernen vor allem aber eine große Bereicherung gewesen.
Ja, eine riesige. Wenn man nur Deutsch spricht und man lernt dann Französisch und dann sieht man, dass man einen Satz, der so lang ist auf Deutsch, auf 4 Worte reduzieren kann, ist das unglaublich aufregend. Ich habe die Sprache geliebt. Nein, es war durchaus kein Verlust, es war ein Plus. Also ich hätte bloß nicht eine normale Kindheit haben möchten. Meine Eltern hätten das wahrscheinlich anders angesehen, aber ich glaube, mein Bruder hätte das auch gesagt.
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, umspannt den Zeitraum von 1933 bis 1937. Ihre Geschichte, Judith Kerr, hat nach wie vor eine hohe Aktualität. Themen wie Fremdsein und Heimat sind aktueller denn je. Wie war das, als Sie das erste Mal nach Deutschland kamen?
Ungemütlich. Die Menschen waren ja auch schon damals, wann war das, 1972, 73, so etwas muss es gewesen sein. Also konnte man sich sagen, dass die eine sehr große Anzahl von denen, die damals eben diese schrecklichen Dinge getan haben, wahrscheinlich schon tot waren oder wenigstens sehr, sehr alt. Aber trotzdem, man sah die gleichen Straßen und ich nie davon irgendetwas gesehen habe. Ich habe nie einen Nazi gesehen, so viel ich weiß. Wusste man doch dort, was dort geschehen war. Als wir Kinder waren in Berlin, sind wir immer einen Sommer lang ins Wellenbad gegangen. Da war mein Vater krank, wir konnten nicht weg, glaube ich. Wir sollten da mit der elektrischen fahren. Mein Bruder hat aber entdeckt, dass wenn wir mit der Stadtbahn fuhren, da haben wir Geld gespart. Das konnten wir dann ausgeben, nicht wahr? Und da sind wir also immer vom Bahnhof Grunewald gefahren, anstatt mit der elektrischen. Ich war mal mit meinem Mann da auch. Das war sehr therapeutisch, denn da habe ich ihm alles gezeigt von meiner Kindheit. Und da sind wir auch auf diesen Bahnhof gegangen. Natürlich das Erste, was man da sieht, ist eine große Anschrift. Von diesem Bahnhof sind die Juden aus Berlin nach Auschwitz transportiert worden. Das macht dann irgendwie einen Film darüber, über was damals gewesen war, wissen Sie? Aber jetzt ist es ganz anders. Es gibt diesen Alfred-Kerr-Preis, das macht einen Riesenunterschied. Die Bücher von meinem Vater sind wieder gedruckt worden. Man erinnert sich noch an ihn. Ich habe gute Freunde in Deutschland durch diese Arbeit und durch das Rosa Kaninchen. Und die jungen Leute sind großartig. Und I think they feel far more guilty than they should. Warum sollen sie sich guilty fühlen? Selbst ihre Eltern waren noch nicht geboren, als das alles passiert ist. Das hat also gar nichts mit den jungen Leuten zu tun.
Kann man sagen, dass das Rosa Kaninchen Sie mit Deutschland wieder zusammengebracht hat?
Also ich hätte sonst gar keinen Grund gehabt, nach Deutschland zurückzugehen. Und ich bin natürlich sehr froh, dass man das in Deutschland liest. Hätte meinen Vater sicher auch Freude gemacht.
Im zweiten Teil erfährt man sehr viel über die Leidenschaft Annas, oder man kann ja fast sagen Judiths, für die Kunst und das Glücksgefühl, das die Kunst hervorruft. Ein Rembrandt wollten sie werden, Judith Kerr. Und Anna beschreibt das so, dass sie sagt, sie konnte mit den Augen fühlen.
Also so ist es ja, wenn man Zeichnerin ist, und ich bin Zeichnerin, ich bin nicht Schriftstellerin, dann es ist ja gar nicht das Zeichnen, es ist das Sehen. Im Kopf zeichnet man die ganze Zeit eigentlich, denn man geht herum und sieht die Welt und dann, ich kann das nur auf Englisch sagen, in your head you rearrange things slightly because they'd look better if that tree was a bit further to the left. Also man tut es die ganze Zeit und das ist natürlich, it's an obsession. Und wenn man eine Arbeit hat, die man liebt, dann ist das ein Riesenglück und auch eine Riesenhilfe dagegen, wenn man irgendwelches Unglück hat. Denn es ist wahrscheinlich so wie für andere Menschen die Religion. Es ist etwas außerhalb von einem selber, was wichtiger ist als alles andere, nicht? Die Bilderbücher habe ich sehr gerne gemacht und gezeichnet und so gut gemacht wie möglich. Und ich habe dann mich auch sehr dafür interessiert, wie man eben Worte und Bilder zusammenbringt, dass man also nie Worte benutzt für etwas, was die Kinder schon auf dem Bild sehen können. Es ist viel amüsanter, wenn man etwas schreibt und wenn man aber das Bild anschaut, dann ist es anders. Also ich habe ein Buch gemacht, das ist über die Katze Mog, wie immer. Und da ist ein Baby. Und die Mutter sagt immer, a Mog loves babies. Aber die Katze kann sie natürlich nicht ausstehen. Und da sieht man also auf dem Bild, was die Katze wirklich fühlt. Und das ist sehr interessant, dass man diese Dinge mit Bilderbüchern machen kann. Also die Connection zwischen den Worten und den Bildern und dem Gezeichneten, das hat mich immer sehr interessiert. Ich liebe das. Die letzten beiden Bücher und das, was ich an dem ich jetzt arbeite, ist das Gleiche, sind etwas surreal, wissen Sie. Und wenn man einen Reim sucht, dann findet man etwas und das bringt einen auf Wege, die man sonst nie begangen hätte. Ich wollte etwas machen über Tiere im Zoo, die ganz fantastische Sachen machen. Und das sollte dann ein Counting Book, also zum Zählen sein. Und da kam eins, das war ich sehr stolz darauf, das war für die Zahl 2. A crocodile and a kangaroo set off on a bicycle made for two. Das war also wegen dem Reim, nicht wahr, wegen des Reims. Und ich habe mich wirklich darüber gefreut. Das hätte man doch sonst nie geschrieben. Nur als es dazu kam, das zu zeichnen, dachte ich, what fool wrote this? Es war wirklich nicht leicht, das zu zeichnen. Aber das ist mit dem Reim, nicht? Das ist etwas, eine ganz andere Dimension kommt dazu. Ich finde das sehr interessant.
Über das Schreiben haben Sie etwas Schönes gesagt. Sie haben gesagt, Schreiben ist wie mit Absicht krank werden. Ist das beim Zeichnen genauso?
Nein. Das Zeichnen kann ich. Und außerdem dauert es nicht so lange, nicht wahr? Man braucht nicht ein Jahr lang an etwas zeichnen. Da hat man schon einen gewissen Control darüber. Und man wird auch, schließlich mache ich so viele, mein ganzes Leben lang. Ich mache jetzt ein neues Buch und Touchwood. Ich denke zum ersten Mal, ich weiß jetzt, wie man das macht. Das ist wahrscheinlich auch ein Irrtum, aber nein, also Schreiben ist ja was ganz anderes. Schreiben, das konnte mein Mann und ich habe unendlich viel von ihm darüber gelernt. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Nein, das ist ganz, ganz was anderes.
Dem Tiger folgten viele Geschichten, die sich an ihrer Welt, ihrem familiären Umfeld orientierten. Ab dem Jahr 1970 entstanden die Bilderbücher über den verträumten, liebenswerten Kater Mock und die Familie, in der er lebt. Nach 32 Jahren, so lange waren die Geschichten von Mock ungeheuer erfolgreich, haben sie allerdings beschlossen, Mock sterben zu lassen. Das letzte Bilderbuch, entstanden im Jahr 2002, hieß Goodbye Mock, ein Buch über den Tod.
Ja, also es kam so, dass ich erstens fand, ich habe genug Bücher über Mock gemacht. Es war aber auch, ich war damals schon, wurde 80, denke ich. Und da denkt man natürlich über den Tod nach, nicht? Und denkt daran. Also wenn man Tiere hat als Kinder, die sterben doch immer, nicht wahr? Also Katzen dauert viel länger, aber wir hatten alles, wissen Sie, wir hatten Goldfische und Stick-Insects und Hamsters und die sind alle im Garten begraben, nicht? Da schien es ganz vernünftig eigentlich. Ich wollte da irgendetwas auch über... Ich wollte darüber schreiben eigentlich, dass auch wenn die Tiere und eben auch Menschen, wenn sie sterben, dass man sie nicht ganz verliert, denn man verliert sie nicht, denn man erinnert sich daran. Also mein Vater ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre tot, 60, 65 Jahre, ich weiß nicht. Ich kann mich doch immer noch mit ihm unterhalten, in meinem Kopf. Und meine Mutter, ich denke die ganze Zeit an sie und die sind für mich ganz lebendig. Und das wollte ich auch sagen eben. Da kam eben dieses Buch dabei heraus.
Im April 2011 ist ein neues Bilderbuch erschienen, My Henry. Eine ältere Dame sitzt in einem Sessel und träumt sich zu ihrem verstorbenen Mann, der jeden Nachmittag zwischen 4 und 7 Uhr den Himmel verlassen darf. Und die beiden machen dann Sachen, die sie im Leben nicht gemacht haben und erleben tolle Abenteuer. Sie reiten auf Dinosauriern, sie trinken Tee im Dschungel mit allen möglichen Tieren, sie steigen auf den Mount Everest. Am liebsten aber denken sie an ihre gemeinsame Zeit, die unspektakulär und wundervoll war. In diesem Bilderbuch geht es um eine Liebe und eine Verbundenheit, die über den Tod hinausgeht.
Ja, ein good death. Ja, das war für meinen Mann. Und ich, wissen Sie, für die vielen Witwen, ich bin jetzt Witwe, ich kenne so viele Witwen und die sind alle sehr gut zueinander, nicht? Und das kam so sehr schnell zusammen eigentlich, dass, es war ja das Gleiche, nicht wahr, dass man sich eben erinnert. Und ich dachte es ganz komisch, nicht? Es war eben wieder der Surreal, nicht wahr, was die, was sie sich da alles vorstellt, dass sie machen kann. Und da kamen auch die Reime dazu natürlich. Da wurde es immer more surreal. Ich bin jetzt 88, nicht wahr? Also wenn man mit 88 sich nicht mit dem Tod beschäftigt, wann soll man das dann tun, nicht?
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Nein. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber man weiß ja nie. Ich glaube, nein. Ich weiß nicht. Ich denke manchmal, weil doch nichts in der Welt vergeht eigentlich. Also alles, unsere Knochen werden wieder, ich weiß nicht, Gräser oder Blumen oder ich weiß nicht was. Also denke ich manchmal, was passiert denn mit unseren Gedanken? Die sollen doch auch nicht verschwendet werden. Und da denke ich manchmal vielleicht, besonders weil ich so liebe, die Dinge zu sehen, vielleicht gibt es dann irgendwo ein Parallel Universe oder so etwas, wo irgendwie diese Dinge bleiben.
Die letzten Bücher sind sehr zart, sind in ganz zarten Pastelltönen gezeichnet.
Es ist sehr interessant, denn ich habe das auch bei anderen Illustrators bemerkt. Je älter man wird, desto fahler werden die Farben. Und ich weiß, bei mir ist es einfach, es sind zwei Gründe. Einer ist, dass man einfach nicht so zuversichtlich ist. Denn ich benutze diese Tinten. Und am Anfang habe ich einfach die Tinten genommen und dann nochmal andere Tinten darüber gemalt. Das ist wunderbar, dass man das kann. Das kann man aber nicht ändern. Und jetzt möchte ich es mehr subtil machen. Da mache ich nicht mehr so schwarze Tintenlinien rundherum, sondern Bleistift. Da kann man viel mehr Nuancen machen damit. Ich benutze immer noch die Tinten, aber mit Wasser gelöst. Und dann über die Tinte benutze ich Buntstifte. Das kann man auch viel mehr kontrollieren. Man kann es auch ausradieren, wenn es nicht richtig ist. Das wird viel subtiler. Ich kann es jetzt, dass es nicht so blass ist. Ich fand es ein bisschen zu fahl. Es wird jetzt besser, glaube ich.
Wissen Sie schon den Titel des neuen Buchs?
The Great Granny Gang.
The Great Granny Gang, die Geschichte einer Gang älterer Damen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen, hat Judith den Damen gewidmet, die ihr zur Seite standen, als Tom Neal im Jahr 2006 starb. Judith Kerr arbeitete weiter, jeden Tag, und so folgten auch weitere Titel. Ein Seehund für Herrn Albert, meine Katze Katinka, vor allem aber ihre Autobiografie Creatures, die ihr sehr wichtig war, um die Dinge richtig zu stellen, die sie in den 1970er Jahren noch nicht wusste, als sie das Rosa Kaninchen schrieb. Geschöpfe, mein Leben und Werk erschien im letzten Jahr in Deutschland zu ihrem 95. Geburtstag. Zum Schluss unseres Gesprächs damals fügte sie hinzu: Ich hätte noch sagen sollen, dass ich glücklich bin. Das war ihr wichtig. Sie hatte in der Tat, wie ihr Vater, die Gabe, nach vorne zu schauen. Sie hatte wie er das Talent zum Glücklichsein. Und das durchzieht auch ihr ganzes Werk. Die Fähigkeit, nach vorne zu schauen und vieles mit Humor zu betrachten. Die Titel finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.